Liebe Gemeinde, da kam eines Tages eine Frau vom Friseur und war begeistert. Und sie war auch nach 3 Monaten noch begeistert über ihre Runderneuerung, die sie beim Friseur erlebt hatte. Und sie war so begeistert, dass sie allen Leuten, denen sie begegnet ist, davon erzählt hat. Nun, ich weiß, dass Frauen nicht immer begeistert sind, wenn sie vom Friseur kommen. Manchmal vielleicht sogar mit entsetzten Augen zu Hause in den Spiegel schauen und sich fragen, was ist denn da passiert? Nun ja, wie dem auch sei, in manchen Beiträgen, die man so in der Zeitung, in Zeitschriften sieht oder im Internet, da gibt es ja zu solchen oder ähnlichen Themen Gegenüberstellungen. Kennt ihr, ne? Vorher, nachher. Oftmals ist es so, dass Frauen umgestylt werden und wirken dann auf den Nachher-Fotos als ganz neue Menschen. Ich hatte mal einen Kollegen im Unternehmen, der hat ein Sabbatical gemacht. Und als er dann wieder zurück in den Dienst kam, hat er von seiner neuen Energie und von seinen neuen Ideen erzählt. Und er war total begeistert und hatte auch wieder Lust zum Arbeiten. Und er sagte auch, ich bin ein vollkommen neuer Mensch nach diesem Jahr. Da stellt sich die Frage, was macht eigentlich einen neuen Menschen aus? Ist es ein Friseurbesuch? Eine Umstylung, wie man das so schön sagt, oder Erholung vielleicht? Wahrscheinlich von allem etwas. Und ich denke, da gibt es noch viel mehr, das da Einfluss hat. Für uns Christen ist Ostern das Ereignis, das den Weg zu einem neuen Menschen bahnt. Jesus Christus ist auferstanden und eine persönliche Beziehung zu Jesus ist möglich. Und wer Jesus vertraut und angeschlossen ist an Gottes Möglichkeiten, ja, bei dem kann vieles, vielleicht sogar alles neu werden. Wie dieser neue Mensch aussieht, beschreibt der Kolosserbrief genauer. Das war ein Brief, der an Christen gerichtet war, die eine deutliche Lebenswende erfahren hatten. Bei ihnen gab es das Vorher ohne Jesus und das Nachher mit Jesus. Vorher lebten sie wie alle anderen auch. Sie wollten sich voranbringen, wollten das Beste aus sich machen und natürlich auch in der Gesellschaft angesehen sein. Dabei kam es zu Rücksichtslosigkeiten, man war neidisch aufeinander und mit der Wahrheit hat man es auch nicht immer so genau genommen. Wir können davon ausgehen, dass die Leute damals sich ähnlich verhielten wie Menschen heute. Auch wenn der Kolosserbrief die Lebensweise vor der Begegnung mit Jesus in sehr düsteren Farben malte. Die Menschen waren oftmals nicht wirklich böse. Sie suchten lediglich Anerkennung und nutzten dabei jedes Mittel, was möglich war. Aber irgendwann kamen sie mit Christen in Kontakt, ließen sich vielleicht zu einer Zusammenkunft einladen. Und sie spürten, der Glaube an Jesus war wohl attraktiv. So viel Freiheit spürten sie den Christen damals ab. So viel Lebensfreude und Zuversicht, Gemeinsinn und Vertrauen. Vielleicht fingen sie auch an zu beten und erlebten Gebetserhörungen. Vielleicht spürten sie, dass Jesus ihre Probleme sah und ihnen dabei half. Vielleicht wuchs aber auch Hoffnung in ihnen, die sie einfach glücklich machte. Und sie traten gerne nun über die Schwelle in ein Leben mit Jesus. Sie ließen sich taufen und streiften den alten Menschen, der scheinbar ohne diese Kraft Gottes auszukommen schien, einfach ab. Doch eine Taufe, der Schritt über die Schwelle allein, genügt nicht. damals wie heute. Denn die Zusage Jesu ist immer wieder nötig. Und auch der Blick in den Spiegel, um zu prüfen, wo stehe ich denn eigentlich? Der Kolosserbrief kann solch ein Spiegel sein. Und deshalb wollen wir gemeinsam in den heutigen Predigtext hineinhören. Wer eine Bibel hat, kann den Kolosserbrief aufschlagen. Im Kapitel 3, wenige Verse habe ich ausgesucht, die Verse 12 bis 15. Kolosser 3, die Verse 12 bis 15. Da schreibt Paulus Folgendes. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun die entsprechende Kleidung an. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Und über all das legt die Liebe an. Sie ist das Band, das alles andere zusammenhält und vollendet. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Wenn du zu dem, was du gerade gehört hast, Ja und Amen sagen kannst, dann ist klar, dass Gott dich in sein neues Team, in sein Team gewählt hat. Wir sind jetzt Heilige, die zu Gott gehören. Ein adoptierter Mann hat einmal berichtet, wie er so seine Adoption empfunden hat. Seine Pflegeeltern hatten ihn ganz bewusst aufgenommen. Sie wollten genau ihn. Zwar hat dieser Mann in seinem Bericht erzählt, dass er den Schmerz immer noch spürte, seine leiblichen Eltern nicht zu kennen. Aber er sagt, er ist aufgewachsen mit der Sicherheit, wirklich gewollt zu sein. Und so hat Gott auch uns erwählt und bewusst in seine Familie aufgenommen. Und wir tragen jetzt Jesu Namen, sind Christen und tragen einen Pass, der uns Bürgerrechte im Himmel zusagt. Wir sind heilig. Nicht, weil wir so tolle Menschen sind, sondern weil wir zu Gott gehören, der uns immer wieder liebevoll beeinflussen will. Das empfinde ich als Gnade und Ehre zugleich. Und als neue Familienmitglieder werden wir, wie uns der Text das sagt, eingekleidet. Was uns viel zu eng war und uns einschnürte, das können wir getrost wegschmeißen. Das brauchen wir nicht mehr. Nun mag man sich fragen, was kann uns denn einschnüren? Vielleicht der Druck von innen, nicht den Anforderungen zu genügen und mehr aus uns machen zu müssen. Vielleicht auch den Druck, den wir ausüben, weil wir andere für unseren Zustand verantwortlich machen. Oder Verhaltensmuster, aus denen wir nicht so einfach herauskommen und die uns immer wieder in die gleichen Fallen tappen lassen. Die neuen Kleider, die Jesus uns schenkt, haben die Fähigkeit, dass wir in unseren Beziehungen gut leben können. Herzliches Erbarmen verhindert ein Oben-Unten oder Rechthaberei. Güte lässt wünschen, dass es meinem Gegenüber auch gut geht, anstatt neidisch zu sein. Und Demut verhindert, dass ich mich zum Maßstab mache, denn die anderen haben auch was Wertvolles beizutragen. Ganz gewiss sogar. Freundlichkeit ist Türöffner für Beziehungen und hilft, einander als Freunde und nicht als Konkurrenten wahrzunehmen. Und Geduld schenkt Gelassenheit und Zeit für Entwicklungen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, diese Zeit brauche ich. Und ich glaube, die brauchen wir alle. Ein Stück weit Gelassenheit wird uns dabei auch helfen, diese Entwicklungsschritte zu erfahren, zu erleben. Diese neuen Kleider, von denen Paulus hier spricht, müssen wir nicht erst suchen gehen, sondern diese Kleider liegen in unserer Umkleidekabine für uns bereit. Sie werden uns durch und durch verändern, denn Jesus ist sozusagen der Gürtel, der sie fest an uns bindet, damit wir sie nicht verlieren. Kommen wir jetzt mal aus der Theorie heraus und wenden uns der Praxis zu. Wir werden immer wieder, auch als neue Menschen, Impulse von Jesus brauchen. Und diese Impulse von Jesus bekomme ich dann, wenn ich mich Jesus wirklich hinhalte. Wenn ich mich Jesus hinhalte und Jesus nicht als nur Add-on sehe in meinem Lebensalltag. Jesus möchte Raum in uns finden und dann kann er auch dort wirken. Dann kann er uns verändern. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Ich las einen interessanten Artikel, und Klaus, als Lehrer kennst du das sehr bestimmt. Wie machen wir das in Zeiten der Pandemie mit Homeschooling? Wie kriegen wir die Kinder dahin, dass sie sich mit ihrem Lernstoff auseinandersetzen, den Lernstoff verinnerlichen? Nun, wiederholen war immer so ein Stichwort, das ich in diesem Artikel gelesen habe. Abgefragt werden und auch mit anderen Personen über den Lernstoff reden. Das war eine andere Empfehlung. Wir können als Christen davon durchaus eine ganze Menge lernen, Bibelworte immer wieder neu zu vergegenwärtigen, immer wieder an uns heranlassen, reden lassen zu uns. Wer gerne singt, ein Lied am Tag singen. Dass wir uns regelmäßig Zeit reservieren, so wie wir das mit anderen Terminen auch machen. Da tragen wir ja akribisch die Dinge in unseren Terminkalender ein. Ich will jetzt nicht fragen, wer einen Terminkalender hat, wo drin steht von 10 Uhr oder von 21 Uhr bis 21.45 Uhr oder 22 Uhr Zeit für Gott. Es hilft auch, wenn wir, wie wir das ja in unseren Zellgruppen machen, dass wir das Wort Gottes vertiefen, dass wir vielleicht auch nachfragen und hören, wie der andere dieses und jenes empfindet. Oder wir eben auch selbst erklären können, warum mir dieses Bibelwort oder jenes Lied so wichtig sind. Ich selbst bin kein Freund vom Auswendiglernen. Für manche anderen ist das aber ganz hilfreich. Wichtig ist, Gottes Wort wirklich täglich an mich heranzulassen. Das ist richtig und hilfreich. Und das kann uns auch in unserer intensiven Beziehung zu Jesus helfen. Und das werden wir, und wir werden erkennen, wie dankbar wir Jesus jeden Tag sein müssen, sage ich jetzt bewusst. Denn ich werde immer mehr erkennen, dass ich mein Leben selbst nicht in der Hand habe. Nicht einen Augenblick. Aber wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der es wirklich gut mit mir meint, der mich wirklich liebt, dann komme ich zu einem Vertrauen, das grenzenlos ist. Und darüber wird sich Jesus freuen, wenn du ihm grenzenlos vertraust. Er ist der, der alles kann. Er ist der, der dich durch und durch liebt. Selbst mit deinen Macken. Selbst mit meinen Macken liebt Jesus mich. Und das weiß ich. Und darüber bin ich sehr froh und auch dankbar. Und ich werde zunehmend in einer solchen intensiven Beziehung zu Jesus seine Fußspuren in meinem Leben auch erkennen, ganz deutlich. Das wird so sein. Und liebe Geschwister, diese neuen Kleider, die sind nicht nur für unseren Homeoffice-Betrieb, sondern die sollen unter die Leute gebracht werden. Hier haben sie Auswirkungen, denn es wird nun möglich, einander zu ertragen, zu vergeben und auch in Frieden zu leben. Der Kolosserbrief zeichnet, wie ich finde, ein realistisches Bild vom Miteinander. Dennoch, und das sage ich ganz deutlich, wird das Zusammenleben trotz der neuen Kleider nicht schwerelos sein. Ich will euch nur ein Beispiel nennen, nicht hier aus unserer Gemeinde. Wir sind viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren, haben Gemeinden kennengelernt und wir waren mal in einem Gottesdienst, wo ein Bruder morgens im Rahmen des Gottesdienstes aufgestanden ist und einen anderen jungen Bruder mehr oder weniger als Verbrecher bezeichnet hat. Ich war Gast dort. Und der Hintergrund war, dieser junge Mann, der als Kind dort aufgewachsen ist, durch die Gemeindengruppen gegangen ist, der hat sich, weiß nicht, Mitte 20 war, er hat sich geoutet als homosexuell. Und das hat diesen verantwortlichen Bruder, so bezeichne ich ihn mal, dazu genötigt, ihn als Verbrecher zu bezeichnen. Während des Gottesdienstes. Der junge Mann saß neben seinen Eltern. Ihr könnt euch vorstellen, was das an Auswirkungen hatte, auch in der Folge. Ich habe das so ein bisschen verfolgt, weil wir die Gemeinde dann auch wieder besucht haben. Es wird nötig sein, einander zu ertragen, selbst so etwas, was unfassbar in dem Moment für mich war. Ich sagte eben, es wird nötig, einander zu ertragen. Was bedeutet das nun konkret? Nun, ich denke, dass wir einen langen Atem miteinander haben sollten. Dass wir uns auch mal stehen lassen und akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung hat. Solange sie niemand anderen beschädigt. Das will ich dazu sagen. Wir sollten einander Platz einräumen. Wir haben eben von der Vielfalt, glaube ich, da war in irgendeinem Lied von der Vielfalt die Rede. Wir sollten einander Platz einräumen, damit unterschiedliche Bedürfnisse und Charaktere sich auch entfalten können. Ja, wir werden uns auch hier und da einmal zu nahe kommen. Und dann passiert, was unausweichlich ist, dass wir uns vielleicht auch mal auf die Füße treten. Und da hilft es oft nicht, auf die Entschuldigung der anderen zu warten. Vielleicht hat derjenige gar nicht gemerkt, dass er mir zu nahe gekommen ist. Hier bin ich dann gefordert, für mich selbst in meinem Herzen zu vergeben. Gewiss, auch das braucht manchmal Zeit und auch oft Abstand. Aber das soll dazu führen, dass die beiden, die vielleicht einen Konflikt hatten, weiter in der gleichen Gemeinde bleiben können. Nicht unbedingt als dicke Freunde, aber in gegenseitigem Respekt. Die Grundhaltung dabei ist, dass wir uns nicht auf unsere Fehler und Schwächen festlegen, da wir ja alle nicht perfekt sind und von Jesus Vergebung brauchen. Im Frieden miteinander zu leben, das ist das Ziel dieser neuen Kleiderordnung. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Das ist das Ziel. Wir hatten mal im Rahmen eines Führungskräfteseminars in unserem Unternehmen die Aufgabe, uns in einem großen Raum, wir waren so 50, 60 Führungskräfte, Und dann hatten wir die Aufgabe, uns in dem Raum mal so zu postieren, dass deutlich wird, mit welchen Kollegen wir enger zusammenarbeiten und mit welchen Kollegen wir weniger zu tun haben im Alltag. So stelle ich mir ein Stück weit den Frieden auch in der Gemeinde vor. Wir haben Raum, um Nähe und auch Distanz zu leben. Aber wir sind nicht festgelegt, können frei umhergehen, vielleicht neue Nähe oder neue Abstände zu akzeptieren. Und wir können dabei entspannt bleiben, weil Jesus an unserer Seite ist. Er sieht das ganz genau. Da müssen wir uns nicht so viele Sorgen machen. Er hilft uns, diese Schritte auch zu tun. Wir sind nicht auf eine Position festgelegt, sondern wir können uns immer wieder bewegen. Vielleicht tippt Jesus uns mal an und sagt, geh da mal hin. Oder an einer anderen Stelle, halt dich mal zurück. So lebend werden wir fähig, in unseren neuen Kleidern nicht nur als festgefügte Gemeindefamilie zu leben, sondern auch andere aufzunehmen, sie zu werben für diesen Friedensraum, in dem jede und jeder sein Lebensrecht hat. Denn die Gemeinde Jesu ist niemals Selbstzweck, sondern Hoffnungsträgerin und Lebensraum für die, die sich sehnen, neue Menschen zu werden. Und solchen Menschen begegnen wir eigentlich jeden Tag. Wo auch immer du unterwegs bist, dort sind Menschen. Und deshalb lasst uns aufmerksam leben und schauen, welche Menschen unseren Lebensweg so kreuzen. Ich möchte schließen mit drei Versen, die uns ermuntern, uns einzubringen, dass noch mehr Menschen neu werden im Sinne Jesus. Jesus sagte zu seinen Jüngern und damit auch zu uns, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom und an die Galater Folgendes. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen Gottes Botschaft verkündet? Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Jesus möchte uns in Bewegung setzen. Die Jahreslosung, das Bild, da habe ich eben noch mal drauf geschaut, drückt das Jahr wirklich sehr schön aus. Da sind Menschen in Bewegung, um Kontakt mit anderen Menschen zu bekommen und ihnen die Liebe Gottes vorzuleben und zu verkündigen. Ich möchte uns wünschen, dass wir das bewusst tagtäglich wahrnehmen und klar vor Augen haben, welche Ehre das für uns ist, diesem großen und liebenden Gott dienen zu dürfen. Amen.